Ich habe für heute Abend, für diesen Altjahrsabend, ein Wort ausgesucht. Ich weiche ja manchmal vom Predigttext ab. Heute ist nach der Ordnung unserer Kirche ein Predigttext da, über den wir in den letzten Wochen oft gepredigt haben. Vom Gericht, vom Kommen Jesu, vom Weltende. Mich drängt es Ihnen heute Abend, ein mutmachendes Trostwort Gottes zuzurufen. Und es steht in Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ich bin in diesen zurückliegenden Monaten mit meiner Frau gerne und viel gewandert. Wenn sich irgendwo Gelegenheit ergab, in Urlaubstagen, und wir haben viel Schönes erlebt. Es liegt ja nahe, dass man immer wieder beim Rückblick auf das vergangene Jahr auch ein Bild von der Wanderung unseres Lebens aufgreift. Aber da haben wir in den Sommermonaten etwas erlebt, was uns beide tief berührt hat. Wir lasen in einem Wanderführer des Allgäus, dass da so eine gefährliche Stelle sei beim Abstieg vom Nebelhorn. Und das hat uns dann gereizt, das wollten wir uns einmal anschauen, denn von der Beschreibung klang das unheimlich. Da war erzählt, dass so manche Sandalentouristen, die sich dort dann vom Nebelhorn herunterbegeben, zurück nach Oberstdorf, den Weg über das Eutal nehmen und dann lassen sie sich verlocken von den schönen Blumenwiesen. Und wie das dann so die Wanderer machen, sie denken nicht an viel, sie schauen nur das schöne Panorama an und sie sind ganz glückselig. Aber das wird immer steiler. Aber sie sagen, das ist ja nicht schlimm, da unten ist ja gleich das Tal, das Eutal. Es kann gar nicht mehr weit sein, man sieht schon die Dächer der Häuser. Und sie merken erst, dass das so steil wird, dass man nicht mehr weitergehen kann, als es schon zu spät ist. Und dann war da beschrieben, in diesem Wanderführer, dass immer wieder Touristen plötzlich so weit sind, wo sie nicht einmal mehr zurück können. Sie stehen dort an diesem Steilhang, unter ihnen sind die Felsen, sie meinen, das sei so nah. Und sie schreien dann ins Tal herunter, aber niemand kann ihnen von dort unten zur Hilfe kommen. Nun hat man oben an dem Weg große Tafeln angebracht, aber was so ein richtiger Wandertourist aus der Großstadt ist, der kennt solche Schilder vom Schlossplatz, Rasen nicht betreten, und was lässt er sich schon schrecken, dass man da nicht über diese Wiesen gehen soll. Warum denn nicht? Das ist doch so schön, dort zu wandern. Aber es geht um Tod und Leben, wenn man vom Weg abweicht, wenn man nur ein Stück vom Weg ab ist. Keim dadurch. Dieses Bild wurde ich erinnert, wieder in dieser Nacht. Weil das so eine unheimliche Nacht ist. Eine Nacht des Wachens, wo so viele Menschen feiern. Was feiern sie eigentlich? Dass unser Leben so schnell zerrinnt? Feiern wir einen Sieg, dass wieder ein Jahr verflossen ist? Was haben wir denn geleistet? Auf was blicken wir denn zurück? Diese Nacht ist so unheimlich. Es wundert einen ja, keine Radioanstalt, keine Zeitung ist sich zu schade, in dieser Nacht noch die betrügerischen Wahrsager und Traumdeuter zu bemühen, um ein wenig Licht ins neue Jahr zu bringen. So wenig sehen wir das Dunkel vor uns. Ich höre in dieser Nacht auch immer die Schreie der Verzweifelten, derer, die keinen Sinn mehr im Leben haben, die sich berauschen, besaufen, weil sie den Weg nimmer sehen. Und ich meine, den Schrei zu hören von Menschen, die nicht mehr wissen, ob sie vor oder zurück sollen, die wehmütig auf das Verflossene blicken und doch durch das Dunkel nicht sehen nach vorwärts, die zwischen Tod und Leben hängen. Wissen wir den Weg? Mein erster Punkt, da ruft jemand. Da ruft jemand. Nicht bloß die, die den Weg nicht mehr kennen, die Verzweifelten, die Ratlosen. Und nun spricht der Herr. In meinem Leben ist das immer wieder plötzlich so, dass die Ruhe kommt. Und nun spricht der Herr. Der das Sagen hat. Der den Weg weiß. Und nun spricht der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat. Ich wollte so in ihr Leben hineinrufen, wo die Angst sie hin und her schüttelt, wo die Ungewissheit ist und sie auch nicht sagen können, was kommt denn. Und nun spricht der Herr, der die Enden der Welt geschaffen hat, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht und Wagen mit Feuer zerschlägt, seid stille und erkennet, dass ich der Herr bin, der Herr redet. Vielleicht ist es in unseren Tagen überhaupt wieder nötig, dass wir wissen, dass Gott Herr im Himmel und auf Erden ist. Und dieses neue Jahr 1991 ein Jahr des Herrn ist, des ewigen Gottes. Aber wer sind wir denn? Wie winzig klein. Wir können unseres Lebens Länge nicht eine Elle zusetzen, hat Jesus richtig bemerkt. Wer sind wir denn? Wir wissen nicht, welche Krankheit unser Leben auslöscht. Wie ein Hauch sind wir. Ein 5 Milliardstel der Weltbevölkerung. Wer sind wir? Kein Wunder kommt uns das Grauen vor der Zukunft. Wer sind wir denn? Und dann lassen Sie mich noch kurz einen Augenblick zurückdenken. Diese zurückliegenden Tage, die hinter uns sind, die waren ja angefüllt mit viel Verfehltem. Falschen, Unrechten. Ist das nicht Anlass, jetzt einmal offen auszusprechen? Wie viele Worte haben wir geredet, die wir längst verdrängt haben und es nicht wahrhaben wollen? Wie viele schmutzige Gedanken sind durch unseren Kopf gegangen? Wie viele böse Gedanken des Hasses, des Neides und der Eifersucht? Wie waren unsere Taten angefüllt, unsere Hände hatten nicht bloß Taten der Liebe gewirkt, sondern auch Böses getan. Und manche der zurückliegenden Tage wollten wir am liebsten ausstreichen aus unserem Gedächtnis. Und nun spricht der Herr, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Wir dürfen am Ende des alten Jahres stille werden vor dem ewigen Gott. Er ist mit uns. Und wir kennen ihn als den erbarmenden Gott. Den Gott, der uns sucht mit brennender Liebe, gerade um der alten, unrechten Tage willen und sagt, ich bringe zurecht, was du nicht mehr ordnen kannst. Ich will heilen, wo die alten Wunden immer wieder aufbrechen. Der Gott, der Schuld vergibt, der erbarmende Gott, der nicht müde wird, mit uns zu gehen, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Der Gott, der seinen Sohn dahingegeben hat. Sie wissen das, dass ich Ihnen keine Botschaft hier von dieser Kanzel sagen will, ohne auf die Mitte unseres Glaubens hinzuweisen. Das ist wichtig, auch im Blick auf unsere Sterbestunde, dass uns nur einer gerecht macht, nur einer vor Gott durchs Gericht bringen kann. Das ist Jesus, der für meine Sünde starb. Der ist bei uns, Der, der hat ausgelöscht, was mit sich für den Tod. Der ist, der mich reinwäschet, macht schneeweiß, was ist rot. In ihm kann ich mich freuen, hab einen Heldenmut. Darf kein Gerichte scheuen, wie sonst ein Irrscher tut. Das ist die Freude unseres Glaubens, dass der Gott bei uns ist, der Schuld auslöscht, der sündige Menschen gerecht macht. Der große Bibelausleger und Theologe Helmut Frey, der sagt hier zu dieser Stelle, man sieht hier direkt eine hebräische Gerichtsversammlung im Tor. In der Zeit des Niedergangs des Volkswesens in Israel, da waren diese Volksgerichte auch immer wieder von den Parteien der Gerichte einfach gestört worden. Dort sind die einen aufmarschiert und haben ihren Anhang mitgebracht, oft bewaffnet und haben das Gerichtsverfahren dann beherrschen wollen. Und Gott nimmt dieses Bild einer turbulenten Gerichtsverhandlung. Dort kommen nun die Mächtigen und die Gewaltigen und sie alle zanken und wollen dieses kleine Israel herausreißen. Und nun spricht der Herr, der Gott, der die Geschichte ganz anders lenkt, der sich des Armen und Notleidenden annimmt und ihn gerecht macht. Und nun spricht der Herr, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Gerade wenn es so aussieht, als ob sie von den Krankheitsmächten hin und her gebeutelt würden. Und selbst wenn die Ärzte nicht mehr aus und ein wissen, meinen sie, wer hat denn mein Schicksal in seiner Hand? Was ist denn mit meinem zerbrechlichen, verfliegenden Leben? Und nun spricht der Herr, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Er hat ein Recht auf uns, weil wir ihm gehören als sündige Menschen, die er gerecht macht, für die er sein Leben gelassen hat. Ich gliedere das gerne, damit wir es ein wenig besser behalten. Mein zweiter Punkt, nur nicht vom Weg abweichen. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Es könnte ja aus Übermut sein, so wie die Touristen einfach die schöne Route nehmen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist eine gefährliche Versuchung, dieses Jahr 1991 auch nur einfach wie ein Tourist zu erleben. Wozu habe ich Lust? Was kommt gerade auf mich zu? Was darf ich tun? Hierhin oder dorthin? Ich möchte Sie bitten, weichen Sie nicht einen Schritt ab vom Wege Gottes. Manchmal kommen uns ja die Trostworte Gottes so bekannt vor, wahrscheinlich, weil wir sie nur nehmen als eine Beruhigungspille unseres Gewissens. Und das sind sie nicht. Dieses große Trostwort, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, ist mit der Mahnung verknüpft, weiche nicht ab von dem Weg, von der Route, die Gott für sie vorgesehen hat. Ja, hat er eine konkrete Route für sie vor? Ganz bestimmt. Ich bin auch gespannt, wie Gott der Herr sie führen will. Aber wir haben in den zurückliegenden Jahren manchmal ganz tüchtig Gott ins Steuer gegriffen. Und wir sind manchmal schwer von der Bahn abgekommen, weil wir eigenmächtig unser Lebensschifflein selber steuern wollten. Es ist so wichtig, dass wir zurückkommen auf den Kurs, wo Gott uns segnen kann. Weiche nicht. Ich sehe das ja noch aus einem anderen Grund als so gefährlich an. Wir wollen uns manchmal von unserem Herrn Jesus Christus gar nicht führen lassen. Wir trauen ihm nicht. Ich erlebe das so oft, wenn ich mit Schwerkranken den Weg begleiten will oder mit Leidenden oder Menschen, die große Not befallen hat. Und wenn wir dann sagen, jetzt müssen wir Gottes Willen annehmen und Ja dazu sagen, dass sie sagen, ich kann das nicht, es ist mir zu schwer. Und dann meinen wir, der Jesus mit der Dornenkrone, der gibt uns nicht das Leben. Der führt uns in die Dunkelheit, in die Nacht, ins Grauen, ins Leiden, in die Schmerzen. Ich möchte nicht Jesus nachfolgen. Wir haben Angst vor seinen Wegen. Darum darf ich Ihnen sagen, nur da, wo er uns führt, ist Licht, ist Freude, ist Trost, ist Geborgenheit. Er hat noch nie einen an der Nase herumgeführt, noch nie einen enttäuscht. Er hat uns noch nie betrogen. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Weiche nicht. Geh nicht um deines Gefühles, um deiner merkwürdigen und absonderlichen Gedanken nur einen Schritt weg von seiner Führung. Das mit dem Nichtweichen ist ja ein Wort, das sonst nur für Gott gebraucht wird, für die Treue Gottes. Sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen? Dass ein Mount Everest steht und der Himalaya steht, das ist nicht gültig fürs Weltende. Die werden alle einmal verschwinden, wenn die Welt zerbricht. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Darum bleibe fest. Darum wanke nicht, darum zweifle nicht, sondern geh den Weg fest und entschlossen. In einem Psalm heißt dann, die von dir weichen, werden umkommen. Und es ist gerade dieser Psalm 73. Die von dir weichen, werden umkommen, dennoch bleibe ich stets bei dir. Denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Ich habe ein altes Büchlein in diesen Tagen wieder ausgegraben von Johannes Warnecke, einem berühmten Missionar, der viele missionstheologische Bücher geschrieben hat. Und das letzte Werk, das 1944 auf ganz schlechtem Papier gedruckt wurde, ist ein Büchlein über das Wesen der Gemeinde. Was ist so eine Gemeinde, wie wir uns hier versammeln? Und Warnecke sagt, das Wichtigste ist, dass einer dem anderen beisteht, dass er dem Herrn treu bleibt. Ist doch nicht ein alberner Brauch, wenn wir einander die Hand geben, sondern wir wollen einander Seelsorger sein, wir wollen für die Leidenden beten und die Kranken nicht vergessen, und für die Angefochtenen beten, dass der Herr sie erhält bei sich, dass sie nicht weichen. Im Hebräerbrief Kapitel 10 heißt, wir sind nicht von denen, die da weichen und verdammt werden, sondern von denen, die da glauben und gerettet werden. Wohl uns, wenn das gilt fürs neue Jahr. Wir wollen das nicht so pausbäckig hier einfach im Jahresschluss noch einmal sagen, sondern beten, Herr, mache fest das Herz. Das ist ein köstlich Ding, wenn das Herz fest wird. Wir wollen doch uns nicht in der letzten bösen Zeit wegtreiben lassen vom treuen Gott. Der weicht nicht. In der Zeit der letzten Versuchung auch noch im Glauben müde werden, auch noch wie die anderen das Sichtbare für wichtiger halten als das Unsichtbare. Wir wollen doch nicht die Zusagen Gottes in seinem Wort umbiegen, nach unserem Gefühl und unserer Mode. Wir wollen dem Herrn treu bleiben. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass da Paulus, der große Völkerapostel, bei sich einen jungen Begleiter hatte. Das ist ja stärkend, wenn man zu zweit gehen kann auf schwierigen Touren. Und da war es ja wieder so, dass Gott den Paulus auch ins Leiden geführt hat. Da war die Feindschaft, da wurde gesteinigt, verhöhnt, verlacht, er kam ins Gefängnis und der Johannes Markus, der Begleiter, ist früh gewichen. Und für Paulus war das später so, nie mehr den Johannes Markus auf eine Reise mitnehmen. Wer gewichen ist, der ist unbrauchbar fürs Reiche Gottes. Es ist mir immer ein Trost, dass unser Herr gütiger ist. Er hat noch einen Barnabas gehabt, einen Seelsorger. Und der Barnabas war ein Mann mit dem großen Herzen. Der hat den Johannes Markus dann wieder mitgenommen. Es gibt Vergebung. Aber der Johannes Markus, der hat das nie mehr vergessen. Man darf nicht weichen. Gott braucht uns für wichtige Aufgaben. Er braucht Leute, die sich nicht überwinden lassen, nicht Leute, die gleich in die Flucht gehen, Leute, die kämpfen können. als wir am dritten Advent wieder auf die Königsstraße sollten, da habe ich zu meiner Frau gesagt, ach, du drängst immer, ich will doch nicht. Das ist nicht meine Gabe, ich bin nicht der Clown, der auf der Straße Witze machen kann. Ich kann nicht die Leute ansprechen. Ich wollte auch so einer sein, der da seine Kunststückchen macht, dass 100.000 stehen bleiben. Ich kann es nicht. Warum zieht er mich immer auf die Straße? Ich predige gern hier und in der Bibel stehen, aber nicht auf der Straße. Ich habe heute dran denken müssen, wir sind nicht von denen, die da weichen. Gott stärkt die, die nicht wollen. Aber wir müssen raus, wir müssen bekennen. Und sie stehen auch in so vielen Aufgaben in diesem neuen Jahr drin. Gehen Sie, weichen Sie nicht. Gott sucht bekennende Christen, mutige Leute. Noch das Letzte. Der Furcht ist der Boden entzogen. So macht uns Gott Mut. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jetzt, wem ist das eigentlich zugesprochen? Israel, den Juden. Ich habe das meinen Freunden geschrieben, den Entronnen aus dem KZ. All die herrlichen Verheißungen der Psalmen gelten euch, auch wenn es im Nahost zu einem furchtbaren Krieg kommt. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Auch dieses Wort. Lesen Sie nur ein paar Verslein weiter. Da heißt, fürchte dich nicht, du Würmlein Israel, du armer Haufe Jakob. Sind sie doch. Und Gott sagt das uns zu. Und jetzt dürfen wir es auch für uns nehmen. Wir sind ja auch so schwach, so elend, so mutlos, so kraftlos. Fürchte dich nicht, du Würmlein. Du armer Haufe, ich stärke dich, sagt Gott ihnen, ich stärke dich. Wozu denn? Damit sie für Gott viel Frucht bringen können, damit sie ein belastbarer Zeuge Gottes werden. Ich habe ihnen das Blatt auf ihren Platz legen lassen, da schreibt gleich auf der Titelseite unser Günter Boos, der querschnittsgelähmte Arzt, dessen Leben so sinnlos aussah, aus Kamerun. Frustrationen in der Arbeit, darüber könnte man Bücher schreiben. Um dennoch dran zu bleiben, da braucht es den Blick des Glaubens. Jesus wirkt in einer chaotischen Welt. Wie gut, dass er treu ist, möge er auch uns brauchen können für seine Pläne. Er braucht uns, auch mit einem kranken Körper. Er stärkt uns. Und nicht nur in Günter Boos und seine Frau Marga in Kamerun. Er braucht sie. Er stärkt sie. Ich weiß, ihre Worte sind schwach, unser Dienst ist schwach. Das macht nichts. Seine Kraft ist in Schwachen mächtig. Er stärkt sie. Ich helfe dir. Was werden Sie erleben im neuen Jahr an Wundern Gottes? Sie können das bis in die Alltäglichkeiten, bis in ihre Küchengeschäfte merken, bis in ihre Geldpläne, wie Gott ihnen hilft, in allen Krankheitsnöten, ich helfe dir. Und wenn sie auf der Reise sind und nicht mehr aus und ein bist, ich helfe dir, wie kein anderer, ich helfe dir. Und erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ich erhalte dich, das heißt doch, dass er uns bewahrt, auch dann, wenn uns Leib und Seele verschmachtet. Ich erhalte dich, durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Was ist denn Gerechtigkeit? Meiner Justitia, meiner Justiz. Die rechte Hand seiner Gerechtigkeit, das ist die durchbohrte Hand seiner unendlichen Liebe und Barmherzigkeit. Ich erhalte dich. Amen.